Falls ihr auch müde seid heute Abend, also mir geht's meistens so, ich bin müde, bis ich anfange, mich mit dem zu beschäftigen, zum Beispiel, was wir heute Abend machen mit dem Wort der Erkenntnis. Und dann so Stück für Stück, es putscht mich wie auf. Es bringt mich wie hoch, weil ich einfach begeistert bin von dem. Und für mich persönlich ist das Wort der Erkenntnis eine von den Geistesgaben, denen ich mich am meisten verbunden fühle. Ich will nicht sagen, es ist mein Favorit. Es gibt noch zwei andere Gaben, die mich auch sehr begeistern. Aber es hängt auch mit dem zusammen, dass ich schon oft erlebt habe, dass Gott mich in dem gebraucht hat. Und ich dachte, wir fangen an bei 1. Korinther 12 und schauen uns nochmal die Gaben insgesamt an. Ich kann mich erinnern, als ich junger Gläubiger war, ich bin ja 3 Wochen nach meiner Bekehrung schon im Geist getauft worden, und dann habe ich mich bestimmt 2 Jahre lang gemüht, die Geistesgaben auswendig zu lernen, nur wie die heißen. Und es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, diese 9 Gaben zu behalten, und ich habe immer ein Durcheinander gehabt. Und so nach und nach im Laufe der Zeit ist jede Gabe irgendwo für mich lebendig geworden. Ich habe sie erlebt, entweder andere, die darin gedient haben, oder ich selber durfte in dieser Gabe dienen. Und so ist es für mich jetzt leicht. Also wenn du auf Anhieb jetzt sagst, oh nein, was war das nochmal mit den 9 Gaben? Das kommt im Laufe der Zeit, je mehr du dich damit beschäftigst. Und je mehr man sich auch öffnet und einfach sagt, Heiliger Geist, hier bin ich, du bist Gott, ich bin nur das Geschöpf, ich bin nur das Gefäß, wirke durch mich, was immer du möchtest. Also eins meiner Hauptgebete, das Lobpreisteam kann das wahrscheinlich schon auswendig, vorm Gottesdienst ist, Heiliger Geist, du bist der Leiter und ich folge dir und ich will dir nicht im Weg stehen und ich will dein Wirken nicht behindern, sondern ich will weitergeben, was immer du mir gibst. Und wenn du so eine Einstellung hast zu den Geistesgaben, egal ob du 2 Wochen mit dem Heiligen Geist erfüllt bist oder schon 20 Jahre, das ist eigentlich die Einstellung, wie die Gaben relativ schnell auch in deinem Leben zum Fluss kommen. Weil eins musst du wissen, Gott ist interessiert daran, seine Gaben auszuteilen. Es gibt manchmal Predigten, wo man das Gefühl kriegt, wir müssen Gott dazu bringen, dass er bitte, bitte, bitte von seinem Geist etwas in unser Herz gibt. Bitte gib uns Gaben des Geistes. Und ich denke manchmal, Gott sitzt auf dem Thron und überlegt sich, Heiliger Geist, was könnten wir noch machen, dass sie sehen, wie das richtig funktioniert? Die Geistesgaben sind einfach da. Und es ist nicht so, dass wir den Geist nötigen müssen. Gut, wir können uns nicht ausruhen. Ich kann nicht hingehen und sagen, Heiliger Geist, ich will jetzt ein Wort der Weisheit. Jetzt. Das kann ich nicht machen. Aber ich kann sagen, Heiliger Geist, wenn immer du heute Abend eine Gabe geben möchtest, bitte ich möchte ein Gefäß sein für dich. Und ich habe viele Male erlebt, dass Leute, ganz einfache, normale, liebe Gemeindebesucher, die vielleicht nie in ihrem Leben predigen werden oder in irgendeinem Dienst, vollzeitlichen Dienst sein werden, dass sie wunderbar in Geistesgaben gebraucht worden sind. Nicht nur in der Gemeinde, auch Geistesgaben sind auch für den Alltag oder vor allem auch für den Alltag. Lasst uns noch einmal diese 9 Gaben anschauen. 1. Korinther 12, ich lese ab Vers 8. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist und erteilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Also so wie der Körper im Natürlichen funktioniert und jedes Glied seine Aufgabe hat, so ist es auch im Leib Christi. Und es kann sein, ich habe das schon oft erlebt, auch bei anderen Gläubigen, dass man sich auf eine Geistesgabe spezialisiert. Dass man einfach erlebt, Gott gebraucht einen besonders oft in dieser Geistesgabe. Etwas, was ich zum Beispiel häufig erlebe, ist, dass ich eine Sprachenrede habe und der Manfred hat die Auslegung dazu. Und ich weiß, dass er die Auslegung hat, schon wenn ich anfange, obwohl ich noch nicht weiß, was der Geist sagen will. Ich weiß auch nicht immer, was die Auslegung ist, aber dass er uns beide zusammen als Ehepaar dafür benutzt und dafür gebraucht. Also als Ehepaare seid ermutigt, als schon jetzige oder zukünftige Ehepaare seid ermutigt, auch zusammen in den Gaben zu wirken. Die Gaben können in 3 Kategorien unterteilt werden. die Offenbarungsgaben, das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und Unterscheidung der Geister, die Kraftgaben, Glauben, Gaben der Heilungen und Wunderwirkungen und die Sprachgaben, Weissagungen verschiedener Arten von Sprachen oder von Zungen und die Auslegung der Zungenrede. Und heute Abend wollen wir uns mit dem Wort der Erkenntnis befassen und ich habe einige sehr schöne, interessante Stellen in diesem Buch gefunden, was der Manfred letztes Mal schon angepriesen hat. Und ich möchte euch ein bisschen was daraus vorlesen, weil es ist nicht nur geistlich oder theologisch sehr gut, sondern es ist auch in einer sehr schönen, anspruchsvollen und literarisch guten Sprache geschrieben. Also ich könnte es auch nicht besser sagen. Das Wort der Erkenntnis ist die übernatürliche Offenbarung durch den Heiligen Geist von gewissen Tatsachen aus den Gedanken Gottes. Gott hat ständig in der Vorratskammer seiner Gedanken sämtliche Tatsachen des Himmels und der Erde gegenwärtig. Er kennt jeden Einzelnen, jeden Ort, jede Sache und er ist sich derer aller in ein und demselben Augenblick bewusst. Vielleicht erstmal bis hierhin. Einfach, dass wir das verstehen. Für uns ist es so, wir finden etwas heraus und aha. Oder wir lernen jemanden kennen und nach merken wir, aha, der ist so oder hat diese Gabe noch oder das ist noch gut oder in so einer Situation reagiert die Person so. Aber das ist bei Gott nicht so. Wir erfahren vielleicht, aha, eine Person ist jetzt dort und dorthin gezügelt. Oder wir erfahren, ah, das ist jetzt dort so und so passiert. Aber für Gott ist die Fülle der Tatsachen, die jemals stattgefunden haben, die jetzt gerade stattfinden und die irgendwann mal stattfinden, immer gegenwärtig. Du kannst dir vorstellen, wenn du es jetzt vielleicht technisch sagen würdest, Gott ist das Informationszentrum. Der ist der Computer, der Rechner selber. Auf dem Rechner drauf sind alle Informationen. Du kannst nicht alle Informationen gleichzeitig kriegen als Anwender und auch nicht alle nutzen. Gut, du kannst vielleicht den Bildschirm noch unterteilen, aber selbst wenn du den Bildschirm unterteilst, musst du dich immer entscheiden, in welchem Programm du gerade arbeitest. Du kannst nicht in 5 Programmen gleichzeitig arbeiten, weil wir Menschen begrenzt sind. Du kannst nicht mit der einen Hand die Maus nehmen, mit der anderen Hand was schreiben. Also vielleicht kannst du es, aber im Normalfall kann man das nicht. Im Normalfall ist es so, dass man an einem Programm arbeiten kann, dass man mit einer Information sich auseinandersetzt, zu einem Zeitpunkt, aber nicht so bei Gott. Gott ist wie der Computer selber. Er hat die Fülle der Informationen jederzeit abrufbar. Die Informationen, alle, die es irgendwo gibt, sind jederzeit bei ihm da. Das ist so ein Punkt, wo das menschliche Hirn wieder sagt, Error, Error, Error und dann irgendwo ist es fertig und es geht nicht mehr. Ja, also Error steht meist beim Taschenrechner dann irgendwo drauf, wenn du zum Beispiel durch 0 teilst oder so. Und so ist unser menschlicher Verstand überfordert mit der Vorstellung, dass Gott alles, alle Informationen immer vor sich präsent hat. Gott überlegt niemals, was machen wir da? Gott überlegt niemals, wo habe ich dies oder jenes? Oder wie habe ich das nochmal gemacht? Wie war das? Jesus, wie haben wir das mit der Heilung abgesprochen? Weißt du das noch? Sondern es ist immer für ihn präsent. Alles ist immer präsent. Das ist einfach so ein Teil, manchmal vergessen wir das als Gläubige. Manchmal denken wir, wenn wir so gewachsen sind in Erkenntnis, dann denken wir manchmal, aha, naja, ich bin ja auch schon fast wie Gott. Also ich meine, ich weiß ja auch sehr viel, ich bete für Leute und die verändern sich, ich predige das Wort. Und manchmal kommen wir so in so ein Denken rein. Ich kann mich erinnern, ich glaube, als ich so 2-3 Jahre gläubig war, ich glaube, ich wusste so ziemlich alles. Ich hatte die Bibel schon 2-mal gelesen, ich wusste viele Bibelstellen auswendig und ich hatte das Gefühl, also Herr, was gibt's noch? Also gibt's noch irgendwas oder habe ich es jetzt schon abgegrast? Und im Laufe der Jahre lernt man eigentlich, dass man eigentlich noch nichts weiß. Wenn man mal gegenüberstellt, was Gott alles an Fülle in sich hat und wie viel wir schon, oder ich jetzt schon begriffen habe, dann ist es so klein wie, was weiß ich, vielleicht ein Sandkorn im Vergleich zur ganzen Welt, zum ganzen Universum. Und wenn man reifer wird, fängt man an, das mehr zu verstehen und ist dann auch mehr bereit, wieder zu studieren und weiterzulernen. Gott ist überall, jederzeit. Er weiß immer alles. Und jetzt lese ich weiter, das Wort der Erkenntnis ist eben etwas, was für Gott eigentlich, Gott braucht das nicht. Das hat Gott extra für uns geschaffen. Das Wort der Erkenntnis ist die Offenbarung des Heiligen Geistes an einen Menschen von einem gewissen Einzelteil dieser Allwissenheit. Ich lese das nochmal vor, weil ich finde das so schön formuliert. Das Wort der Erkenntnis ist die Offenbarung des Heiligen Geistes an einen Menschen von einem gewissen Einzelteil dieser Allwissenheit. Zum Beispiel die Offenbarung über das Dasein, den Zustand oder Aufenthalt irgendeiner Person, eines Gegenstandes oder Ortes, über den Ort selbst oder den Anlass eines Geschehnisses. Also das Wort der Erkenntnis ist so, stell dir vor, Gott ist die Fülle aller Erkenntnis. Und ab und zu kriegst du so einen Lichtblitz. Du kriegst einen kleinen Bruchteil seiner Erkenntnis. Schickt er dir. Das ist so, wie wenn jemand am Meer ist und dir dann so ein kleines Päckchen schickt vom Urlaub und da ist dann so ein kleines Tütchen drin mit ein bisschen Sand vom Strand. So, das ist das Wort der Erkenntnis. Der ganze Strand und einfach, dass du auch Anteil haben kannst, weil du nicht mit zum Strand in die Ferien kommen konntest, hast du so ein kleines Tütchen mit Sand gekriegt. Es ist eine punktuelle, eine durch Wunder mitgeteilte Erkenntnis. Im Griechischen steht hier, im Griechischen gibt's wie auch im Deutschen, den bestimmten und den unbestimmten Artikel. Also der bestimmte Artikel im Deutschen sind der, die, das. Und zum Beispiel unbestimmte Artikel sind ein, einer, eine. Das heißt, der, die, das ist speziell. Der Mann. Das heißt, der, dieser Mann, könnte ich auch sagen. Das heißt, ein spezieller Mann. Aber wenn ich sage ein Mann, dann heißt das irgendein Mann. Ich kann nicht sagen, war das der Stefan, war das der Björn, war das der Manfred, sondern irgendein Mann. Ich habe keine andere Information. Es ist also nicht das Wort der Erkenntnis, das Gott uns gibt, weil er das selber gerade hat, sondern es ist einfach ein Wort. Aus der Fülle eines ganzen Wörterbuchs, könntest du sagen. Es ist ein Wort, das Gott uns gibt. Und es steht eben im Griechischen ein unbestimmter Artikel. In den Bibeln steht immer das Wort der Erkenntnis, aber es heißt eigentlich ein Wort der Erkenntnis. Es ist ein Teil, ein Bruchteil der Erkenntnis. Und diese Erkenntnis hat ein paar Besonderheiten, die auch wieder nicht für unseren menschlichen Verstand so gut geeignet sind. Sie kann nämlich nicht durch ein Studium erworben werden. Du kannst noch so viel studieren, du kannst noch so klug sein, du kannst die Bibel 100-mal lesen und kannst trotzdem nie ein Wort der Erkenntnis haben. Das ist zum Beispiel das Schicksal vieler Theologen. Ja, einfach, dass ihr das versteht. Das Wort der Erkenntnis ist nicht etwas, was du dir durch viel Studieren in der Bibel aneignen kannst. Es ist auch nicht die plötzliche oder allmähliche Anhäufung von Tatsachen über Gott oder die Menschen, dass du sagst, ja, weißt du, ich lebe jetzt schon 20 Jahre mit dem Herrn, ich habe so viel Erfahrung, ich weiß, in dieser Situation sagt Gott sowas, in dieser Situation sagt Gott jenes. Ich habe erlebt, wenn jemand krank ist, dann erinnert Gott mich an Bibelstellen über Heilung. Das ist nicht ein Wort der Erkenntnis. Das ist einfach die Anhäufung von Tatsachen, Erfahrungen und Wissen über und mit Gott. Das Wort der Erkenntnis ist kein Verdienst, kein Erwerb oder keine Errungenschaft. Es ist eine Gabe. Es ist ein Geschenk. Du kannst es dir nicht verdienen. Du kannst Gott nicht zwingen. Aber wenn du ihn darum bittest, dann gibt es dir gerne. Und ich habe viele Male erlebt, dass Gott mir, also wo ich angefangen habe, ich habe mir dann getraut, ein bisschen mit dem einfach zu experimentieren. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte es so gern mal, also Wort der Erkenntnis fand ich von Anfang an spannend. Ich möchte das gerne mal erleben. Und es war ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich erzähle es euch später noch, wie mein erstes Wort der Erkenntnis war. Es war ganz anders, als ich mir vorgestellt habe, aber es war da. Und was auch wichtig ist, es ist keine Sprachengabe. Es heißt ja Wort der Erkenntnis und manchmal entsteht die Vorstellung, dass es die Gabe ist, dass man zum Beispiel sehr gut reden kann. Oder manche Leute haben auch die Vorstellung, dass es die Gabe ist, dass man sich sehr gut zu einem bestimmten Thema äußern kann. Also es gibt Leute, die können sich hinstellen und die können über egal was, die können sich einfach immer sehr gut äußern. Die haben ganze Sätze, das hört sich kultiviert an, egal was und was du sie fragst. Und andere Leute müssen immer studieren und sind sich gar nicht sicher und haben vielleicht Mühe, überhaupt in ganzen Sätzen zu reden. Aber das ist nicht ein Wort der Erkenntnis. Manche Leute haben das gedacht, dass es die Fähigkeit ist, zum Beispiel gut zu predigen. Aber das ist es nicht. Ich will euch vielleicht noch etwas vorlesen über das Wort. Das Reden oder das Aussprechen des Wortes der Erkenntnis ist nicht der wesentliche Teil der Gabe, sondern der wesentliche Teil der Gabe ist, dass es eine Offenbarung ist. Es gibt Worte der Erkenntnis, die werden niemals ausgesprochen. Es gibt viele Worte der Erkenntnis, habe ich selber zum Teil auch. Das ist eine Offenbarung, um wieder zu dem Computer zu kommen. Es ist eine Information, die, weil ich sie brauche, Gott mir gibt. Simples Beispiel, Gott gibt mir eine Information über eine Person aus der Gemeinde, übernatürlich. Nicht, was ich irgendwo gehört habe, sondern übernatürlich, damit ich für die Person bete. Zum Beispiel, dass eine Person in einer bestimmten Situation im Moment ist. Zum Beispiel, dass eine Person angegriffen ist oder gesundheitlich angegriffen ist oder an ihrer Arbeitsstelle Probleme hat. Und das ist nicht, weil ich die Person gesehen habe und angeschaut habe und gesehen habe, oh, sie sieht schlecht aus, sieht übermüdet aus, sondern Gott hat zu mir geredet, ohne dass die Person überhaupt in der Nähe ist. Manchmal habe ich Leute wochenlang nicht mehr gesehen und der Herr gibt mir eine Information und die dient einzig dazu, dass ich für die Person bete. Manchmal habe ich zum Beispiel auch, man nimmt es auch gar nicht immer so, als das Wirken des Geistes sofort wahr. Manchmal spüre ich einen ganz starken Impuls, ich sollte mal dies oder jene Person anrufen. Und dann mache ich das einfach. Und ich habe schon oft erlebt, dass ich dann am Telefon von der Person gehört habe, ich habe mir so gewünscht, dass du mich anrufst. Gerade jetzt, wenn es Leute aus der Gemeinde sind, ich wollte so gern mal mit dir reden, aber ich hätte mir nie getraut, selber anzurufen. Ich habe mir so gewünscht, dass du anrufst. Aber vom Wünschen allein weiß ich das nicht, sondern das ist übernatürliche Offenbarung. Ich möchte euch noch was vorlesen dazu. Es ist ein Wort auch, es ist nicht ein ganzer Satz. Ich finde das auch noch schön so, dies, wenn man sich das vorstellt. Ein Wort der Erkenntnis ist ein Wort. Es ist eine punktuelle Information. Es ist nicht ein ganzer Satz, es ist auch nicht ein ganzer Roman. Und er schreibt hier in dem Buch, der Harold Horton, schreibt noch einiges über das Wort an sich. Und er sagt eigentlich, der erhabenste Ausdruck oder die erhabenste Bibelstelle über das Wort ist Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der Herr ist mehr als sein Wort, ob gesprochen oder geschrieben. Manchmal, gerade vielleicht in unseren Gemeinden, so die jetzt das Wort Gottes sehr stark betonen als das Wort Gottes und dass der Herr und sein Wort eins sind, manchmal denken wir, dass es vielleicht für uns, ja, dass der Herr einfach nur sein Wort ist. Gott ist einfach sein Wort. Gott und sein Wort, das ist eins. Aber er schreibt das so schön, der Herr ist mehr als sein Wort, ob gesprochen oder geschrieben. Er ist die dahinterstehende Offenbarung seines Wesens und Seins. Du kannst Gott nicht nur auf die Bibel reduzieren. Wenn du sagen würdest, das ist das Wort und Johannes 1, Vers 1 bis 3, das ist Gott, dann wäre das falsch. Das plus die gesamte Kraft, die da drin ist, plus die gesamte Offenbarung, plus die gesamte Liebe, plus jeder Segen, der daraus hervorgeht, plus jeder Erfolg, der daraus kommt, plus jede Heilung, die daraus kommt, plus, das ist Gott. Gott ist nicht einfach nur das Wort. Aber es ist der Anfang, dass man mal versteht, dass Gott und sein Wort eins sind. Dass Gott niemals etwas gegen sich oder entgegen dem sagt oder tut, was in der Bibel steht. Ebenso war er, also Gott, Jesus, mehr als das Fleisch, das er wurde, obgleich das Fleisch er war. Also es heißt ja dann, und das Wort wurde Fleisch. Jesus ist Mensch geworden, aber das Fleisch hat, der natürliche Körper hat eigentlich nur das Wort bekleidet, mit Kleidern. Also es ist wie das Kleid für das Wort. Das Wort wie der Herr ist eine Offenbarung. Und jetzt kommt nochmal so ein schöner Satz. Der Aufglanz aus des Vaters strahlender Allwissenheit. Also du hast wie so ein Blitz aus der Fülle Gottes. Gott ist die gesamte Fülle von Licht. Und das Wort der Erkenntnis von Offenbarung und das Wort der Erkenntnis ist ein so ein Aufstrahlen. Ein so ein Blitz, der in dein Leben kommt. Und ich finde es schön, dass es so schön poetisch ist. Ein Wort der Erkenntnis ist ein Strahl jenes göttlichen Aufflammens für den menschlichen Gebrauch. Ein Stück dessen, was Gott weiß und dem Menschen kundgetan wird. Und das ist wichtig, dass wir wissen, es ist immer ein Stück von dem, was Gott weiß und uns mitteilt. Es ist niemals etwas von dem, was wir schon wissen. Und wenn du das vorher schon weißt, dann war es kein Wort der Erkenntnis. Und ich glaube, es ist gut, und das finde ich auch in dem Buch gut, wenn wir noch ein paar Sachen ausschließen, was ein Wort der Erkenntnis nicht ist. Manchmal nähert man sich ganz gut, wenn man ausschließt, was ist es nicht. Es ist nicht natürliche Fähigkeit, Gelehrsamkeit oder Erleuchtung. Also es ist nicht, dass du irgendetwas weißt. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 5, Vers 34 bis 39, da lesen wir über Gamaliel. Lass uns das mal anschauen. Apostelgeschichte 5. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzesgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volk, und befahl, die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Und er sprach zu ihnen: Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Der ist getötet worden, und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Einschreibung und machte Volk abfällig sich nach. Auch der kam um, und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, steht ab von diesen Menschen und lasst sie. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Also das, was er da sagt, ist kein Wort der Erkenntnis. Das ist etwas, was aus seiner Erfahrung, aus seiner Gelehrsamkeit, er hat gesehen, wisst ihr, da gab es schon öfter Leute, da gab es schon mal Leute, die haben Aufstand gemacht und es hat sich alles wieder zerschlagen. Da gab es andere, die haben irgendwelche Lehren gebracht und es ist alles wieder normal geworden. Und lasst uns mal abwarten, ob das nicht auch wieder so einer ist. Das ist menschliche Weisheit, menschliche Gelehrsamkeit. Aber es ist nicht das Wirken des Geistes. Im Gegensatz dazu, lasst uns eine Stelle anschauen, wo wir etwas sehen, was nicht ein Mensch sich vorstellen kann. Offenbarung 1, Vers 1 bis 3. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab und seinen Knechten, zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch einen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Da finden wir das zum Beispiel. Alles das, was Johannes in der Offenbarung aufgeschrieben hat, was er gesehen hat. Das könnte man jetzt alles noch auseinandernehmen. Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Weissagung und so weiter. Aber das ist übernatürliche Erkenntnis. Das ist etwas, was Johannes als einfacher Fischer vorher nicht gekannt hat und nie studiert hat und nicht wusste. Auch obwohl er Jahre mit Jesus zusammen war. Das Wort der Erkenntnis ist eine Wirkung des Geistes. Es ist eine wunderbare Offenbarung. Es ist eine Offenbarung ohne natürliche Anstrengung. In Apostelgeschichte 9, Vers 11 und 12 steht die Geschichte mit Hananias. Der Manfred hat letztes Mal schon drüber gesprochen. Hananias hat einfach am Fenster gestanden und hat gebetet. Er hat einfach seine normale stille Zeit gemacht und hat vielleicht gedacht, so, ich bete noch ein halbes Stündchen im Geist, das tut mir gut, das baut mich auf. Der hat nichts von Paulus gewusst, der hat nichts von der Bekehrung von Paulus gewusst, gar nichts. Er hat einfach da gestanden, da gesessen und hat gebetet. Und auf einmal hat der Herr ihm mitgeteilt, da gibt es einen Mann, Paulus, und der ist jetzt blind, Saulus hieß er da noch, und der ist jetzt blind. Und der hat Buße getan. Und mit dem habe ich viel vor, aber jetzt geh du hin, er wohnt dort und dort, und du geh hin und leg ihm die Hände auf, dass er wieder sieht. Dieser Teil, dass es da einen Mann gibt, dass es Saulus gibt. Und dann hat es dem Hananias schon geklingelt. Dann hat er gesagt, ja, aber das ist doch der. Er hatte schon von Saulus gehört. Aber er wusste nicht, dass Saulus zum Beispiel jetzt sich bekehrt hatte und blind war. Er wusste auch nicht, der ist jetzt gerade dort in dem und dem Haus. Ihr müsst euch vorstellen, Saulus war eigentlich, bevor er sich bekehrt hat, ein strahlender Held. Das war ein Pharisäer per Excellence. Das war ein Überflieger. Den kannte jeder und normalerweise kam der überall hin mit Pauken und Trompeten, mit einer großen Kohorte. Der war nicht alleine unterwegs. Und dann passiert ihm sowas auf dem Weg nach Damaskus. Auf einmal ist er blind, auf einmal kann er nicht mal mehr allein auf seinem Pferd reiten. Er findet sein Pferd nicht mal alleine. Auf einmal muss man ihn führen. Ich glaube nicht, dass Paulus mit Pauken und Trompeten eingezogen ist, sondern ich denke, er wird bei Nacht und Nebel irgendwo sich versteckt haben. Vermutlich hat außer den Leuten, wo er gewohnt hat, niemand gewusst, dass dieser Saulus in der Stadt ist. Es war ihm ja peinlich. Er wusste ja gar nicht, was mit ihm geschehen war. Sein ganzes Heldentum war auf einmal weg. Und Glaub mir, als Paulus oder Saulus damals noch neu bekehrt war, war er genauso wie wir, als wir neu bekehrt waren. Da war er noch nicht so, wie er später, wie wir später lesen in der Apostelgeschichte. Da hat er noch nicht die Briefe alle geschrieben. Da hat er noch nicht die Offenbarung über Jesus und die Auferstehung und wer er ist in Christus gehabt. Er war ganz normal und wahrscheinlich hat er sich geschämt, dass ihm sowas passiert ist. Und hat sich geärgert, dass er jetzt blind ist und dass er jetzt nicht sofort einreiten kann und alle für Jesus gewinnen kann. Da haben wir ein Wort der Erkenntnis, ohne Anstrengung, ohne dass Hananias das gesucht hat. Das Wort der Erkenntnis hängt vor allen Dingen von der Gemeinschaft ab. Wenn du enge Gemeinschaft mit Gott hast, wird Gott dir mehr, sage ich mal, geistliche Blitze oder Offenbarungsblitze geben, als wenn du keine Gemeinschaft oder wenig Gemeinschaft hast mit Gott. Warum? Weil selbst wenn Gott sich dir mitteilen möchte, du wärst gar nicht in der Lage, mit den Sachen richtig umzugehen. Wenn du nicht weißt, dass zum Beispiel der Herr dein Arzt ist und dass er dich heilt und jeden anderen auch, für den du betest, und der Herr sagt dir, du bete jetzt für die Person, weil die liegt gerade im Krankenhaus. Du kriegst einen Schock, du wirst wahrscheinlich anfangen zu rotieren und denken, ja, was? Du musst viel Gemeinschaft haben mit dem Herrn, du musst wissen erstmal, dass es wirklich der Herr ist. Und zweitens musst du wissen, was du beten sollst. Und du musst wissen, wie du beten sollst. Du brauchst Gemeinschaft mit dem Herrn. Also wir haben gesagt, es ist nicht natürliche Fähigkeit oder Erleuchtung. Es ist auch nicht, dass du ein gründliches Bibelwissen hast. Und was ich gut finde ist, es ist nicht etwas, was nur für Prediger ist. Und ich will euch noch was aus dem Buch vorlesen, weil das hat mir auch sehr gefallen. Er sagt das nämlich sogar sehr krass. Ich würde es vielleicht nicht ganz so krass sehen, aber die Grundrichtung stimme ich damit überein. Und ich will es euch vorlesen, weil ich glaube, dass es hat mich ermutigt. Und ich glaube, dass es euer Denken hilft zu verändern in der Beziehung. Die Geistesgaben liegen jenseits des Gebietes der Ausrüstung, die für die Botschaften der Boten Christi notwendig sind. Denn sie sind zu einem zusätzlichen Zweck da. Als wunderwirkende Zeichen bestätigen sie ihre Predigt, Lehre und Evangelisation. Das Licht des Geistes über ein Wort und die Salbung des Geistes, die den Prediger einhüllt, sind die ausreichende göttliche Ausrüstung für den Predigtdienst des Predigers. Also mit anderen Worten, die Offenbarung, die ein Prediger, ein Pastor aus dem Wort hat, plus die Salbung, die sich verbindet mit dem Wort, wenn er predigt, reicht vollkommen aus. Du brauchst nicht die Geistesgaben, um gesalbt predigen zu können. Du kannst sehr gesalbt predigen, ohne eine einzige Geistesgabe dafür zu gebrauchen. Das ist, was er hier schreibt. Jedoch die Geistesgaben sind für den wunderwirkenden Tatendienst des Redners da, die das ausgesprochene Wort bestätigen. Sprache ist schön, gell? Ist ein bisschen älter. Er ist ungefähr 1880 geboren. Ich nehme mal an, er lebt nicht mehr. Aber steht nicht hier drauf, wie lange er gelebt hat. Also mit anderen Worten, es kann sein, wenn der Prediger predigt, braucht er die Geistesgaben nicht. Aber wenn er anfängt, so wie jeder andere Gläubige, und das müssen Pastoren genauso, glaubt nicht, dass man als Pastor, wenn man predigt, davon freigesetzt ist, die Sachen zu tun, die man predigt. Glaub das nicht. Weil wenn du Sachen gepredigt hast, dann, ich habe mehr als einmal erlebt, dass der Herr mich ermahnt hat und gesagt hat, ja, willst du auch mal tun, was du predigst, oder war das nur für die anderen? Ich habe mehr als einmal erlebt, dass der Herr mir gesagt hat, was würdest du jemand sagen, der dich in dieser Situation um Rat fragen würde? Und ich wüsste sofort eine kluge Antwort. Und dann sagt der Herr mir, ja, dann tu das jetzt. Wisst ihr, Prediger sind auch Menschen. Aber du musst es umsetzen. Und dafür, für das praktische Leben, für den praktischen Wandel mit dem Herrn, brauchst du die Geistesgaben. Und das ist etwas, was wiederum nicht nur Prediger haben. Prediger predigen nur. Das machen vielleicht die meisten aus der Gemeinde nicht regelmäßig. Aber sie setzen regelmäßig das Wort um. Dafür brauchst du die Geistesgaben. Das ist dein Handwerkszeug für den Alltag mit dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes gut durchzukommen in jeder Situation. Deswegen spielt es keine Rolle, ich sage es jetzt mal ganz extrem, es spielt keine Rolle, wie gut du deine Bibel kennst. Versteht das jetzt richtig? Ich weiß, dass das gefährlich ist, was ich sage. Aber wenn du über die Geistesgaben informiert bist. Die Geistesgaben haben bei mir schon funktioniert, noch bevor ich überhaupt alles wusste, was in der Bibel drinsteht. Die Geistesgaben haben schon funktioniert, nachdem ich verstanden hatte, Jesus ist mein Herr und es gibt einen Heiligen Geist und es gibt Geistesgaben und ich wusste, es gibt sie, noch bevor ich verstanden hatte, richtig, wer ich bin in Christus, was ich habe in Christus. Die Geistesgaben sind sofort, wenn du im Geist getauft bist und weißt, dass es sie gibt, für dich verfügbar. Das entbindet dich nicht davon, das Wort zu studieren. Da hängen aber andere Segnungen dran. Die Geistesgaben sind keine Segnung eines fleißigen Studiums im Wort. Es ist nicht eine Belohnung dafür, dass du seit Jahren die Bibel liest. Was ist die Belohnung, dass du seit Jahren die Bibel liest? Dein Leben verändert sich, du wirst erfolgreich, die Dinge funktionieren, deine innere Welt wird ausgeglichen, du musst nicht mehr schönen Gefühlen nachjagen, sondern sie sind abrufbar. Du kannst dich jederzeit in die Situation innerlich reinversetzen, ich bin geliebt und ich bin angenommen. Und das macht dir schöne Gefühle. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du es trainieren mit dem Wort. Aber es ist nicht so schwer, wie man immer denkt. Vielmals ist eigentlich nur das Problem, dass man sich daran erinnert. Ah ja, ich könnte ja jetzt das machen. Ich könnte ja jetzt gute Bibelstellen bekennen. Und was die Geistesgaben, das Wort der Erkenntnis auch nicht ist, oder sind, ist eine reale, kostbare Erkenntnis Gottes. Es ist nicht, dass du weißt, wie Gott ist, dass du das Wesen Gottes kennst. Also ein Wort der Erkenntnis ist nicht, Gott ist der Herr, dein Arzt. Ein Wort der Erkenntnis ist nicht, der Herr ist voller Güte. Ein Wort der Erkenntnis ist nicht, die Gnade des Herrn währt ewig. Es kann aber sein, dass du aktuell eine Person triffst und der Geist redet durch dich und sagt, der Herr ist dein Arzt, Jesus ist dein Heiler. Und es trifft die Person, weil es sich mit der Offenbarung verbindet und es trifft die Person sofort die Heilungskraft Gottes. Aber nur, dass du weißt, Jesus ist dein Heiler, heißt nicht, dass du ein Wort der Erkenntnis hast. Und da ist es wichtig, deswegen gehe ich da so lang und intensiv darauf ein, da ist es wichtig, dass ihr das versteht, dass ihr diesen Unterschied versteht. Ein Wort der Erkenntnis ist eigentlich eine Überraschung von Gott. Ein Wort der Erkenntnis ist immer, wenn du es hast, eine Überraschung. Es ist mir schon passiert, dass ich ein und dasselbe Wort der Erkenntnis in einem gewissen Zeitabstand nochmal hatte. Und das Erste, was ich in meinem Inneren gemacht habe, ist, dass ich gefragt habe, Herr, ist das jetzt nur, ich erinnere mich gerade dran, ich hatte das schon mal, das ist gut angekommen. Wir sind alle so, unser Fleisch ist bei jedem so. Wenn wir mit irgendwas gut ankommen, dann let's try it again. Dann machen wir es gleich nochmal. Aber, und dann hat mir der Herr gesagt, nein, es ist dasselbe, aber es ist heute frisch. Es ist heute wieder eine Person da, die das genauso trifft. Aber das ist eher die Ausnahme. In der Regel ist es bei mir persönlich auch so, dass ich die Worte vergesse. Manchmal kommen Leute 2-3 Wochen später zu mir und sagen, ah, du hast doch da gebetet, du hattest doch da ein Wort und kannst du mir das nochmal sagen? Vielleicht weiß ich noch, dass ich für die ich gebetet habe. Aber was ich da gebetet habe, deswegen, das ist auch wichtig, wenn ihr Worte bekommt, wenn für euch gebetet wird, schreibt euch das auf. Es kann sein, schon eine halbe Stunde später beim Kaffee weiß ich das nicht mehr. Ja, wenn der Manfred und ich, wenn wir für 10, 15, 20 Leute beten, da weiß ich nicht mehr, was ich für wen wann gebetet habe. Und das ist auch sowas, das Wort der Erkenntnis, die Geistesgabe überhaupt ist etwas, es fließt durch dich. Es geht gar nicht immer unbedingt durch deinen Verstand. Es ist nicht so, dass du es erst lange im Verstand bearbeitet hast und deswegen vergesse ich die Sachen manchmal auch sehr schnell. Das Einzige, ich merke es mir, wenn es sofort ein starkes Resultat hervorbringt. Die Worte, die habe ich mir gemerkt, aber unzählige Worte der Erkenntnis habe ich schon lange wieder vergessen. Und das ist auch gut, weil das verleitet uns nicht, uns dessen zu rühmen, weil es ist einfach ein Geschenk, eine Überraschung Gottes. Die Geistesgaben kannst du auch vergleichen, das ist wie, kennt ihr die Kinderüberraschungseier? Unsere Kinder, die stehen ja da drauf. Du weißt nie, was drin ist in diesem gelben kleinen Ding da in der Mitte drin. Aber irgendwas ist drin. Und wenn es von Gott ist, ist immer was Gutes drin. Bei den Kinderüberraschungseiern ist manchmal auch ein Mist drin. Aber wenn es von Gott ist, ist immer was Gutes drin. Aber so ist ein Wort der Erkenntnis. Der Geist fängt an zu reden und du merkst, ich bekomme was, aber du weißt nicht vorher. Manchmal sagt der Heilige Geist mir vorher schon, mach dich bereit. Oder sag Leuten, dass sie sich bereit machen sollen. Und dann weiß ich, es kommt so ein kleines gelbes Döschen. Aber ich weiß noch nicht, was drin ist. Das erfahre ich erst, wenn es soweit ist. Lasst uns ein paar Anwendungen anschauen. Das war jetzt mal so die Theorie, was es ist, was es nicht ist. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Wort der Erkenntnis dazu dient, dass du vor den Plänen der Feinde gewarnt wirst. 2. Könige 6, Vers 9 bis 12. Der Manfred hat ja letzte Woche schon wunderbar erklärt, warum es auch im Alten Testament Geistesgaben gibt. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut. Das geschah nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Mit anderen Worten, der Mann Gottes, ich finde den Ausdruck hier so schön, der Mann Gottes hatte eine Erkenntnis, von welcher Seite jeweils die Feinde angreifen werden, wo die Hinterhalte sind, wo die Fallen sind. Und jetzt kommt Vers 11, und das finde ich besonders witzig. Da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache sehr beunruhigt, und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen, könnt ihr mir nicht mitteilen, wer von den Unsern zum König von Israel hält? Mit anderen Worten, der König hat gedacht, hallo, da gibt's einen, der sagt ihnen das immer vorher. Aber es war Gott, es war übernatürlich. Das Wort der Erkenntnis kann dazu dienen, einen entmutigten Diener Gottes zu erleuchten. 1. Könige 19, Vers 14 bis 18, Elia, ihr kennt alle die Geschichte. Elia beschwert sich beim Herrn. Er ist eben auf der Flucht und beschwert sich vor dem Herrn. Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und sie trachten danach, auch mir das Leben zu nehmen. Und da sprach der Herr zu ihm, kehre um auf deinem Weg durch die Wüste und so weiter, sagt ihm, was er tun soll. Und dann Vers 18 ist das Wort der Erkenntnis. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Ist das nicht witzig? Eben beschwert sich noch Elia, ich bin der Einzige, der hier noch an den Herrn glaubt, keiner ist da, es gibt keinen mehr und alle sind gegen mich. Solche Situationen können wir auch manchmal erleben. Weißt du, wie gut es tut, wenn du übernatürlich durch Wort der Erkenntnis erfährst, ja, weißt du, in deiner Abteilung ist das so, aber in deiner Nachbarabteilung arbeiten noch 2 Gläubige. Die sind nicht in deiner Gemeinde, die sind in einer anderen Gemeinde. Und wenn Gott dir das übernatürlich mitteilt, weißt du, wie ermutigt du bist? Du bist nicht der Einzige auf verlorenem Posten. Ich glaube, Elia war sehr überrascht, als er das gehört hat. 7000 Mann, also das kann man ja wirklich nicht sagen, man ist alleine mit 7000 Mann. Das Wort der Erkenntnis kann dazu dienen, Sünder oder Ungläubige zum Glauben zu bringen, Sünder zur Umkehr zu bringen. Also ich meine in dem Sinne, dass sie sich bekehren. Nicht nur in dem Sinne, dass sie Buße tun, sondern dass sie sich bekehren erstmal überhaupt. Johannes 4, Vers 17 bis 19 und Vers 29. Johannes 4, ich lese ab Vers 17. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Mit anderen Worten, also sie haben ja darüber Wasser schöpfen und wenn du wüsstest, wer dir Wasser schöpft, dann würdest du bitten, dass er dir Wasser gibt, dass du nicht mehr durstig wirst und so weiter. Und dann hat Jesus zu ihr gesagt, geh hin und hol deinen Mann. Und dann hat sie gesagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus hat das vorher schon gewusst. Der hat nicht zufällig, oh, jetzt aber peinlich, jetzt habe ich das gesagt und jetzt, oh, ist mir unangenehm, jetzt hat sie schon 5 Männer gehabt. Das wäre so unsere natürliche Reaktion. Ja, das ist mir jetzt wirklich peinlich, es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen, also ich wusste das jetzt nicht. Und wir denken manchmal, dass das so eine Situation ist. Und jetzt muss Jesus irgendwie noch schauen, wie er da gut wieder rauskommt und sagt dir vielleicht noch irgendwas Nettes und sagt, ja, Frau, du hast wenigstens die Wahrheit gesagt. Das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Jesus hat von vornherein gewusst. Deswegen hat er gefragt, hol deinen Mann. Er hat gewusst, was die Frau sagt. Jesus war das Wort, nur in fleischlicher Hülle. Er war dieselbe, er war der wandelnde Computer mit allen Programmen drauf. Er hat alle Programme göttlicher Erkenntnis und Offenbarung in sich gehabt. Jesus hat niemals was zufällig getan. Jesus hat niemals was außer Kontrolle getan. Das ist unser Problem manchmal, dass wir unbeherrscht sind und Sachen so spontan machen. Und manchmal sind wir zu beherrscht und lassen den Geist gar nicht wirken. Ich habe erlebt, je länger ich mit dem Herrn gehe, dass der Herr mich, weil ich gelernt habe, mich zu kontrollieren, immer mal wieder außer Kontrolle bringt. Ich sage mal, dass ich schneller rede, als ich denke. Dass ich etwas sage, was ich, wenn ich drüber nachgedacht habe, vielleicht nie gesagt hätte. Also es ist gut, wenn es dann wirklich der Geist gesagt hat. Aber er hat genau gewusst, wenn er die Frau fragt, was sie sagen wird. Und er hat genau gewusst, was diese Frage und die Antwort und die Erkenntnis, das, was er ihr sagt, hervorbringen wird. Nämlich Vers 29, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Das ist jetzt hier so formuliert. Aber eigentlich ist das nicht eine rhetorische Frage, ist das nicht jetzt so eine Frage wie, ja, ist es jetzt der Christus oder nicht? Sondern, hallo, schaut mal hin, das muss der Christus sein. Ich bin überzeugt, dass das der Christus ist. Vielleicht hat sie sich als Frau in ihrer Position mit schon 5 Männern gehabt und so weiter nicht getraut, irgendjemand theologisch zu belehren. Ja, das Judentum war ja auch in dieser Frage sehr streng eigentlich. Und sie hat sich wahrscheinlich nicht getraut, dahin zu gehen, zu sagen, hallo, ich habe den Christus gefunden. Und Jesus hat das alles gewusst und er hat gewusst, dass er die eine Frau überzeugt davon, dass er der Christus ist und dass sie hingehen wird und allen davon erzählen wird und dass die Leute dann auch glauben werden, dass er der Christus ist. Und eine andere Stelle, das Wort der Erkenntnis dient dazu, in der Gemeinde, sagen wir mal, Sünde, er schreibt hier Fäulnis, deswegen habe ich jetzt gerade nach einem anderen Wort gesucht, in der Gemeinde aufzudecken. Weißt du, manchmal, wir möchten als Gemeinde vorangehen. Wir möchten nicht nur zahlenmäßig wachsen. Wir möchten nicht nur, dass das Lobpreisteam größer wird, dass wir in allen Diensten gut besetzt sind, dass Menschen sich bekehren, sondern wir möchten auch, dass die erlebbare Gegenwart Gottes, oder du könntest auch sagen, die Salbung größer wird. Und die Salbung kann nur dann größer werden, wenn die einzelnen Salbungen größer werden. Das ist wie beim Licht auch. Ich finde das ein schöner Vergleich. Es gibt, jetzt ist ja wieder Weihnachtszeit, es gibt Lichterketten und die haben also sicher 500 Lampen dran, 500, aber es sind so ganz winzig kleine Birnchen. Und die haben auch nicht so wirklich viel Kraft. Und von ganz Weitem siehst du die kaum. Du siehst, es ist ein bisschen hell, so Taschenlampenhelligkeit. Und dann gibt's Lampen, das sind auch nur 500 Lampen. Aber die haben einfach mehr Power, da ist einfach mehr Licht da. Und die siehst du schon von ganz vom Weit. Und die können eine ganze Straße hell machen. Und die Lampen, die Birnen an sich, sind nicht größer als die anderen. Was ist der Unterschied? Die einen haben einfach mehr Power. Und etwas, was der Kraft Gottes in unserem Leben im Weg steht, ist, wenn wir zu viel voll sind mit dem anderen Zeug. Weil jeder Mensch hat eine bestimmte Menge, an was er aufnehmen kann in seiner Seele. Und du musst dich entscheiden, verbreite ich um mich herum die guten Gefühle, das, was der Himmel die ganze Zeit um sich herum verbreitet, bin ich ein Wohlgeruch oder bin ich eine Schimpfnudel die ganze Zeit? Du musst dich entscheiden, bin ich jemand, der die positiven, die guten Dinge Gottes über andere redet oder bin ich einer, der mit scharfem Augenmerk sofort den Fehler sieht und ihn auch immer garantiert anspricht. Du musst dich entscheiden und je nachdem, was in dir drin ist, wenn du voll bist mit Verletzung, wenn du voll bist mit Unvergebenheit, wenn du voll bist mit Bitterkeit, weil man dir eben messerscharf immer alle Fehler gesagt hat, weil man dich nie hat so sein lassen, wie du bist, dann ist es sehr schwierig für dich, andere anders zu behandeln. Aber wenn du verändert bist, wenn du angefangen hast, deine Gesinnung zu erneuern, wenn du gelernt hast zu sagen, ja, ich weiß eigentlich, meine Kindheit, das war ein Kapitel, das war wirklich Mist. Aber jetzt mache ich, was Paulus sagt. Ich lasse da hinten, was da hinten ist. Ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und ich bin jetzt fast 40 und jetzt höre ich mal auf, mich damit zu entschuldigen, dass meine Eltern oder meine Mathelehrerin immer so gemein waren zu mir. Jetzt stehe ich mal auf und nehme das, was mir gegeben ist vom Wort. Und je mehr wir das machen, umso mehr gehen wir voran. Und eine Gemeinde ist immer eine Fülle von vielen verschiedenen Leuten. Und ich sage euch, als Pastor denkt man viel darüber nach. Warum will ich, dass die Salbung, die Gegenwart Gottes größer wird? Weil ich möchte nicht, dass Leute zur Tür reinfallen und tot umfallen, weil sie gesündigt haben. Das möchte ich nicht. Aber ich möchte, dass Leute reinkommen und berührt werden von der Liebe und von der Herrlichkeit Gottes. Dass sie reinkommen und wissen, da ist ein Gott und es gibt kein Entfliehen mehr. Ich will mich dem jetzt stellen und ich will mich zu diesem Jesus bekehren. Dass die Leute nicht das Gefühl haben, ja, das ist auch so ein müder eingeschlafen Club. Es ist ja ganz nett und sie geben sich ja alle Mühe. Und was ist der Unterschied? Dass wir heilig und rein leben. Dass der Herr viel Raum hat in uns. Und da kann es sein, 95% der Leute gehen wirklich mit dem Herrn voran und mühen sich. Und jeder fragt sich, warum geht's nicht vorwärts? Und wir sind nicht Der Pastor ist nicht die Kontrollinstanz der Gemeinde. Der Pastor ist nicht dazu da, jeden Einzelnen zu kontrollieren. Der Pastor ist nicht dazu da, Stichprobenbesuche zu machen, ob jeder wirklich in Frieden mit seiner Frau lebt. Der Pastor ist nicht dazu da, unterm Fenster lang zu schleichen und zu horchen, ob sich die Ehepaare streiten oder in der Schule bei den Lehrern nachzufragen, wie sich die Kinder benehmen. Das ist nicht die Aufgabe eines Pastors. Jetzt kommt die große Preisfrage. Woher, bitte, soll er wissen, wer die Leute sind, die die Salbung aufhalten? Woher soll der Leiter vom Lobpreisteam wissen, wer die Personen sind, die das Vorangehen behindern? Woher soll er das wissen? Alle merken, es geht nicht voran. Woher soll er das wissen? Woher soll der Pastor wissen, wer jetzt die eine Person ist, die einfach zu, weiß ich, zu bequem ist oder keine Lust hat oder nicht ganze Sache mit dem Herrn macht? Gott sei Dank, manchmal sieht man es ja auch äußerlich an dem, dass die Leute mal kommen und mal nicht kommen. Aber es gibt auch Leute, die sich gut tarnen. Und wisst ihr, es ist zum Beispiel auch Sünde, unehelich zusammen zu leben. Das ist Sünde in den Augen Gottes, unverheiratet zusammen zu wohnen. Aber woher sollen wir, wenn Leute neu in die Gemeinde kommen, immer sofort wissen, ob das Leute betrifft, wenn Leute Gemeindemitglied werden wollen? Und es ist nicht meine Aufgabe, rumzurennen, den neuesten Draht aufzufassen. Und für das gibt es zum Beispiel ein Wort der Erkenntnis. Und was machst du damit so einem Wort der Erkenntnis? Du gehst hin und kannst die Leute, die das betrifft, unter vier Augen oder wenn es ein Paar ist, meinetwegen als Pastorenpaar mit dem Paar zusammen konfrontieren. Nicht vor der ganzen Gemeinde, nicht die Leute demütigen, aber du kannst mit ihnen darüber reden. Und du kannst ihnen sagen, wisst ihr was, das behindert den Segen Gottes in eurem Leben. Wollen wir nicht zusammen eine Lösung finden, wie der Segen Gottes fließen kann? Das ist gemeint, weil wenn ich jetzt einfach nur sage, es deckt Sünde auf in der Gemeinde, dann kommt am Sonntag keiner mehr, weil alle Angst haben. Das ist ein Wort der Erkenntnis, kommt. Aber es geht nicht um die Sünde, die du auch schon bekannt hast und wo du dran bist. Apostelgeschichte 5, Vers 3, ihr kennt alle die Geschichte. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Es ging überhaupt nicht darum, dass Hananias was von dem Geld weggenommen hat, sondern es ging darum, dass er so getan hat, als ob er alles gegeben hat. Es ging genau um das, und das ist auch, was Petrus sagt, dass er den Heiligen Geist belogen hat. Den Heiligen Geist in jedem der einzelnen Personen, die dort waren. Noch ein letztes biblisches Beispiel über Wort der Erkenntnis möchte ich euch vorlesen. Ein Wort der Erkenntnis, das Heilung hervorgebracht hat. Und zwar an einer Stelle, wo die meisten kein Wort der Erkenntnis vermuten. Weil ein Wort der Erkenntnis muss nicht immer so ausgesprochen werden. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Und man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Gold und Silber besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Hände und seine Füße und seine Knöchel stark und er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Wo ist jetzt das Wort der Erkenntnis? Petrus ist 3 Jahre lang mit Jesus umhergezogen. Petrus hat einiges schon erlebt. Er hat den auferstandenen Jesus gesehen. Er war selber schon mit von Neuem geboren und im Geist getauft. Er wusste eigentlich schon einige Dinge. Er wusste, dass die Kraft Gottes auf ihn gekommen war. Also die Offenbarung war nicht, dass er den Namen Jesus gebraucht hatte. Die Offenbarung war nicht, dass er wusste, ich habe den Namen Jesus und den gebe ich dir jetzt. Und das finde ich so interessant, wenn man darüber nachdenkt, weil das ist eine Offenbarung. Ich bin überzeugt, dass er die hatte, weil ich glaube, als sie von Neuem geboren wurden und mit dem Geist erfüllt wurden am Pfingsten, haben sie innerhalb kurzer Zeit viele Dinge, die Jesus ihnen gesagt hatte, verstanden. Plötzlich ist ihnen eingefallen und sie haben verstanden, das hat Jesus gemeint, als er gesagt hat, was ihr bittet in meinem Namen, das wird euch gegeben. Oder wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen. Oder ich gebe euch meinen Namen. Ich gehe weg, aber im Namen Jesu könnt ihr Dinge tun. Dieselben Dinge, die ich tue. Und größere Dinge werdet ihr tun in meinem Namen, weil ich gehe zum Vater. Und so weiter. Und sie wussten, als der Geist gekommen war, das war seine Aufgabe, hat er sie an alles erinnert. Ich glaube persönlich, das Wort der Erkenntnis war nicht, dass Gott jetzt diesen Mann heilen wollte. Dass die Heilung jetzt da war. Ich glaube, das Wort der Erkenntnis war einfach das Wie. Ich glaube, das Wort der Erkenntnis hier besteht in dem, sieh uns an. Es gibt verschiedene Arten, wenn du für Leute betest in Bezug auf Heilung, gibt es unterschiedliche Arten vom Wort der Erkenntnis. Gott kann dir zeigen, welche Krankheit jemand hat. Kathrin Kuhlmann hat viel in dem gedient. Sie hat vielen Leuten gar nicht persönlich die Hände aufgelegt. Gott hat ihr eine bestimmte Krankheit gezeigt, eine Person mit einer bestimmten Krankheit. Und während sie das gesagt hat, dass diese Person da ist mit der Krankheit, hat der Herr genau diese Person geheilt. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Sie hat nicht gewusst, naja, da sitzen jetzt 5000 Kranke, da wird schon irgendeiner dabei sein, der Leberkrebs hat. Jetzt schmeißen wir das einfach mal rein. Sondern sie hat genau gewusst. Sie hat auch gewusst, wenn ich das jetzt sage, wird der Herr die Person heilen. Deswegen hat sie es nämlich gesagt. Weil du musst nicht jemand sagen, du hast die und die Krankheit. Ich muss nicht jemand, der Kopfschmerzen hat, sagen, du hast Kopfschmerzen. Das weiß die Person. Warum sage ich das? Wenn es übernatürliche Erkenntnis ist, sage ich es, weil es die Person ermutigt, jetzt kommt etwas. Und ich glaube, das Wort der Erkenntnis war, sieh uns an. Schau uns an, weil das war die Erwartungshaltung, die dieser Mann brauchte, etwas zu empfangen. Und das lesen wir im nächsten Vers. Er gab aber Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Und dann wiederum, es ist auch wieder ein übernatürlicher Erkenntnisblitz, dass Petrus gesehen hat, aha, er sieht mich jetzt an, aber eigentlich erwartet er jetzt Silber und Gold. Das habe ich nicht. Und dann hat es gesagt, das habe ich nicht. Ich gebe dir, was ich habe. Und jetzt nimm's. Und dieses Nimm's steht eigentlich da, er ergriff ihn bei der rechten Hand. Manchmal musst du Leuten, die geheilt werden, sagen so, und jetzt fang an, mach etwas, was du nicht machen kannst. Und ich stelle mir vor, der Mann, der saß da irgendwo unten, der hatte schon seit weiß ich wie vielen Jahren seine Beine überhaupt nicht mehr benutzt. Und plötzlich kommt jemand und nimmt, sagt zuerst, sieh mich an. Und dann nimmt er ihn bei der Hand und reißt ihn hoch und hilft ihm, diesen Sprung zu machen. Du musst wissen, und das ist auch vielmals Wort der Erkenntnis, wie du für jemanden betest. Der Manfred hat es in der letzten Predigt erwähnt, Miss Wigglesworth hat manchmal jemand im Bauch geboxt. Und die Person ist von, weiß ich, Magenkrebs oder irgendwas geheilt worden. Das musst du aber ganz genau wissen. Da musst du ein Wort der Erkenntnis haben. Und das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Du musst Gott sehr gut kennen. Du musst wissen, es war wirklich Gott, der dir das gesagt hat. Und es fängt klein an und es wächst weiter. Ich will euch noch ein paar Beispiele aus der Jetztzeit erzählen. In dem Buch ist zum Beispiel ein Beispiel geschrieben von einer Frau, die ein Wort der Erkenntnis hatte. Das ist etwas, was ich persönlich habe es auch schon erlebt, aber ich habe mich nicht mehr an so ein markantes Beispiel erinnern können. Deswegen nehme ich das Beispiel aus dem Buch. Eine Frau ist zu einer bestimmten Zeit plötzlich, hat sie ein Wort der Erkenntnis gehabt, vielleicht hat sie es gar nicht so als das wahrgenommen. Sie hat verspürt, für 3 Missionare, die sie kannte, sehr intensiv zu beten. Und es war so, dass einer dieser 3 Missionare sehr krank war und dass sie alle 3 sehr ermutigt waren, weil sie hatten gebetet und es ist nichts passiert. Und es hat sich nichts geändert. Und diese Frau hat einfach eine Zeit lang für sie gebetet, hat eingestanden im Geist für diese Missionare, bis sie gemerkt hat, jetzt ist es in Ordnung. Und einige Zeit später und zu der Zeit, als sie gebetet hat, ist der Mann plötzlich und für die anderen völlig überraschend, ist er über Nacht wieder genesen. Niemand hat das verstanden, wieso ist der sollte eigentlich jetzt tot sein, wieso ist der auf einmal aufgestanden und war gesund. Also hat ihm nicht nochmal jemand Hände aufgelegt oder irgendwas. Und einige Zeit später haben sie verglichen ihr Tagebuch, ihre Aufzeichnungen und haben festgestellt, dieser Mann ist genau da gesund geworden, als diese Frau gebetet hat. Obwohl sie nicht mal wusste, was sie beten sollte, sie hat einfach im Geist gebetet. Und das habe ich schon vielmals erlebt, dass der Herr mich ermutigt hat oder mich gerufen hat, im Geist zu beten. Für eine Person, aber manchmal einfach auch, ohne dass ich weiß, für was oder für wen. Ein Beispiel für Heilung oder schöpferische Wiederherstellung. Das war mein erstes Wort der Erkenntnis, oder 2 Beispiele. Mein erstes Wort der Erkenntnis hatte ich 1989 im April. Bekehrt habe ich mich 1988 im November und im April hatten wir ein Seminar über die Geistesgaben. Bis dahin konnte ich nur in Sprachen reden, das kannte ich, aber alles andere hatte ich sehr viel Respekt davor. Und wir hatten ein Seminar über Geistesgaben Und mir ging es zu der Zeit auch nicht so besonders gut. Aber ich fand es irgendwie toll, dabei zu sein. Und ich war bei allem dabei, was in der Gemeinde lief. Und der das damals geleitet hat, der hat gesagt, wir werden jetzt den Heiligen Geist einladen. Und wenn dir irgendetwas in den Sinn kommt, wenn dir irgendein Wort, dann hab einfach keine Hemmung, das auszusprechen. Und ich fand das so schön, er hat immer gesagt, was dann am Schluss übrig bleibt und was, er hat immer gesagt, wo Menschen sind, da menschelt. Und wenn dann was am Schluss übrig bleibt, das wird dann mit, wenn der Raum gefegt wird, wird das mit rausgefegt und weggeschmissen. Es spielt keine Rolle, wenn du mal was Falsches sagst. Solange du nicht jemanden irgendwas Komisches weissagst oder irgendwas Negatives in jemand oder über jemanden sprichst, spielt es keine Rolle. Und wir stehen da und vor dem Herrn und ich denke die ganze Zeit Zähne, 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 Zähne. Und ich kam mir schon ganz ungeistlich vor, weil wenn du nichts denkst außer Zähne, ist es ganz schön komisch irgendwie. Dann habe ich mich umgeguckt, dachte, hat jemand Zahnschmerzen? Hab so geguckt, hab gedacht, nein, es sieht niemand so aus, als ob er Zahnschmerzen hat. Niemand, der Zahnschmerzen hat, würde hier so sitzen. Und in dem Moment stupst mich meine Freundin an und sagt zu mir, sag's doch einfach. Das war ihr Wort der Erkenntnis. Ich habe nämlich nicht zu ihr gesagt, ich habe da was im Kopf oder so, sondern ich stand da, die Augen zu und habe sinniert, was ich jetzt mit dem Wort mache. Und dann habe ich einfach gedacht, jetzt sage ich es einfach mal. Habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich höre immer Zähne, hat vielleicht jemand Zahnschmerzen? So, ich hatte ja keinerlei Erfahrung. Und im selben Moment springt schräg vor mir ein junger Mann auf, der war noch nicht bekehrt, der war von einer Studienkollegin von mir, der Bruder, der war zu Besuch da und weil sie nicht wusste, was mit ihm machen, während dem Seminar hat sie mitgebracht. Der war noch nicht mal bekehrt zu dem Zeitpunkt und hat gesagt, ja, er wäre schon notfallmäßig beim Zahnarzt gewesen, er hätte so Zahnschmerzen. Und dann hat der Leiter gesagt, gut, dann beten wir jetzt einfach. Und dann haben wir gebetet und der hat sich dann an dem Wochenende auch noch bekehrt. So kann Gott wirken. Während du noch überlegst, meine Güte, ist das blöd, wie komme ich mir jetzt vor, macht der Herr schon wieder was Großartiges. Eine andere Sache ist mir mal in Berlin passiert, das ist, ich erzähle lieber die älteren Sachen, weil es ist nicht wichtig, dass du weißt, wer die Person war, die das betrifft. Ja, und vielleicht ist dem einen oder anderen auch nicht so recht, wenn man das dann so erzählt. Deswegen nehme ich alles Beispiele von vor Schaffhausen. Ich habe es auch schon erzählt, die immer im Gottesdienst kennen halt die Beispiele dann zum Teil schon. Aber es sind so die markanten. Wir hatten Gottesdienst in Berlin und hatten gemeinsam mit einer polnischen Gemeinde Gottesdienst. Wir hatten eine Gastsprecherin und sie hat dann gesagt, dass wir als so Hauskreisleiter und Leute einfach mitbeten sollen. Es waren viele Leute nach vorne gekommen. Es gab kein bestimmtes Anliegen, einfach die Leute zu segnen. Und ich bete für eine Frau aus der polnischen Gemeinde. Ich kannte die Frau überhaupt nicht. Ich wusste nur, sie gehört zur polnischen Gemeinde. Das merkt man dann, wenn man miteinander spricht. Und ich schaue sie an und ich sage euch, sie war ganz schlank und dünn. Du hast nichts gesehen. Und ich schaue sie an und ich denke, sie ist schwanger. Ich weiß nicht, warum. Also normalerweise passiert mir das nicht. Es war eine kleine, zierliche Frau. Es gab nichts, was darauf hingedeutet hat. Aber ich kannte ja den Herrn schon ein bisschen. Also habe ich gefragt, sag mal, kriegst du ein Kind? Und da schaut sie mich an und strahlt und nickt. Und ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass sie vielleicht nicht verstanden hat, was ich gefragt habe. Und dann habe ich gedacht, gut, dann bete ich für sie und segne das Kind. Und dann habe ich gebetet und alles. Der Gottesdienst war zu Ende. Und die Leiterin von der polnischen Gemeinde ist eine gute Freundin von mir, ruft mich zur Seite und sagt, ob ich nochmal sagen könnte, was ich mit der Frau, was ich zu ihr gesagt habe. Sie hätte es nicht verstanden, sie würde sie jetzt übersetzen. Ja, und dann habe ich das gesagt. Bis dahin war ich ja noch ahnungslos. Und dann guckt mich eben die Leiterin von der Gemeinde an und sagt, bist du dir ganz sicher, dass ich das übersetzen soll? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist einfach das, was ich gebetet habe. Und dann hat sie mir gesagt, weißt du was? Diese Frau ist seit 5 Jahren verheiratet. Seit 5 Jahren versucht sie, schwanger zu werden. Und es ist jetzt so der letzte oder der nächste Schritt und sie hat eine Hemmung, das zu machen. Bis jetzt ist, dass sie eine Hormontherapie macht. Beziehungsweise, das war damals, wann war das? Mitte der 90er Jahre, eine Hormontherapie und sie weiß nicht, ob sie das wirklich machen soll, weil eigentlich möchte sie es nicht machen, aber sie möchte gern ein Baby. Und ich war dann sehr verunsichert. Ich habe dann gesagt, du übersetzt es ja einfach so, dass es sie vielleicht nicht verletzt, aber ich habe sie angeschaut und habe gesehen, dass sie schwanger ist und ja, wenn es der Herr ist, dann werden wir sehen. Aber ich sage euch, es war mir nicht mehr wohl und ich bin dann nach Hause gegangen und es war mir irgendwie sehr unangenehm, weil ich weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn du für was so lange betest und dann weissagt dir das jemand und dann stimmt's gar nicht. Also ich meine, es kommt dann nicht wirklich. Jedenfalls, das war im Mai Und im August ruft mich die Leiterin von der Polengemeinde an und sagt, ach übrigens, ich wollte dich schon lange mal anrufen und wollte dir sagen, du weißt schon, dass die Frau schwanger ist. Und dann haben wir natürlich gedacht, gut, dann wollen wir mal schauen, wann das Kind kommt. Und im Februar kam dann das Kind. Und ihr kennt ja den Spruch, wie schön im Mai die Liebe war, das sieht man dann im Februar. Also mit anderen Worten, ob das Kind schon da war, als ich gebetet habe, oder ob das Kind gerade entstanden ist, als ich gebetet habe, oder ob das in der Nacht danach entstanden ist, oder was auch immer, ob das schon da war oder ob es kurz danach, ist mir völlig egal. Aber ich weiß einfach, dass dieses Wort der Erkenntnis Offenbarung von Gott war, die etwas Schöpferisches hervorgebracht hat. Und preis dem Herrn, wie Leute ermutigt sind. Und ganz abgesehen davon, wenn du dir überlegst, wie werde ich Leiter oder wie bringe ich Leute dazu, mir nachzufolgen, das ist eine gute Möglichkeit, dass du dir traust, in den Gaben des Geistes zu wirken. Es muss natürlich wirklich dann vom Herrn sein. Schutz, Sicherheit oder Warnung vor Gefahr. Das habe ich zum Beispiel auch erlebt. Wir haben 1989 im Frühjahr, als noch richtig DDR war, eine Evangelisation gemacht. Und ihr müsst wissen, Evangelisationen waren verboten. Das gab es gar nicht. Du konntest kein Dokument drucken, ohne dass das staatlich kontrolliert und abgesegnet war. Du konntest in keiner Druckerei einen Auftrag geben, ohne dass das zensiert war. Jetzt druck mal was für eine christliche Veranstaltung. Das war unmöglich. Du konntest nicht einfach rausgehen und Leute ansprechen, möchten sie zu uns zum Gottesdienst kommen oder irgendwas. Also natürlich konnte man das, wir konnten das alle. Aber du hast immer mit einem Fuß im Gefängnis gestanden. Du hast immer eigentlich ein großes Risiko, bist du eingegangen. Und heute sagen manchmal Leute, ja, das war ja schon im Frühjahr 89 und da war ja dann schon fast die Wende. Ich sag euch, bis zum 9. November 1989 wusste niemand, dass diese Grenze aufgeht. Weder im Osten noch im Westen. Vielleicht gab es ein paar Propheten, denen gestehe ich das noch zu. Aber niemand wusste wirklich, dass es so eine friedliche Revolution würde und dass es die Wende gab. Und manche haben es noch nicht mal geglaubt, als es dann so war. Ja, und die meisten waren skeptisch, na, mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber im Frühjahr 89, da war alles noch so DDR, wie es immer DDR war. Und wir hatten eben diese Evangelisation und wollten Leute einladen. Und dann hast du wirklich gebetet und hast gesagt, Herr, wo sollen wir uns hinstellen? Wo ist der Platz? Wo ist die richtige Gelegenheit? Und wir hatten für solche Veranstaltungen immer aus anderen Orten auch Teams. Und dann sagt plötzlich jemand, ich habe immer den Eindruck von Jungfernbrücke oder irgend sowas. Und dann haben wir überlegt und haben gesagt, nee, Jungfernbrücke gibt es nicht, aber es gibt eine Straße, die heißt Jungfernstieg und da geht genau eine Brücke dran vorbei. Und dann haben wir uns dort hingestellt und konnten lange Zeit wirklich, also eine Stunde ist lange, wenn du lange Zeit ohne eine Polizeistreife zu sehen, da stehen konntest, dann haben wir sicher eine Stunde dort Leute einladen können. Und ich denke, das ist einfach so wie diese Sache im Alten Testament mit dem König. Der Herr sagt immer, wo die Hinterhalte sind. Und uns hat der Herr eben gesagt, wo die guten Stellen gerade sind. Wir haben das mehr als einmal so gemacht. Seelsorge, Beratung. Du brauchst die Gaben des Geistes. Du brauchst das Wort der Erkenntnis. Ich habe mal mit einer Frau Seelsorge gemacht in Berlin. Wir hatten so einen Kreis mit Frauen, die aus dem eng oder weiteren Feld von sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung, Inzest und alles, was so da reinfällt, kam. Und wir haben neben dem, dass wir einmal in der Woche einen Hauskreis gemacht haben mit Lehre, haben wir viel auch mit einzelnen Frauen halt Gespräche gehabt. Und wenn du dann so eine Frau sitzen hast, du könntest eigentlich jedes Wort aus der Bibel nehmen und es gibt so viel, was sie bräuchten und so viel, was eigentlich Not täte. Aber woher weißt du, was genau die Lösung ist? Und da saß auch eine Frau und sie hat mir ihr ganzes Leid geklagt und sie hat einen Sohn, der behindert war. Und zwar war der zu früh geboren und hat wegen Sauerstoffmangel, ist glaube ich in der 26. Woche schon auf die Welt gekommen und war eben geistig behindert. Und sie war gläubig inzwischen, ihr Mann war nicht gläubig. Ihr Mann hat so fast eigentlich Gott verflucht wegen diesem Sohn. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und der Sohn hat natürlich gemerkt, also der Vater konnte den Sohn auch wie nicht annehmen. Und der Sohn hat gemerkt, dass der Vater ihn nicht annimmt. Und normalerweise unter der Woche war er im Heim und ab und zu am Wochenende zu Hause. Und dann hatte er seit einiger Zeit wieder angefangen, was er vorher nicht gemacht hat. Er hatte eben auch, er war zwar schon 14 oder 15, aber hat eben auch Windeln gehabt. Und dann hat er sich die Sachen eben vom Leib gezogen und hat alles eigentlich verschmutzt in der Wohnung. Und der Vater wollte ihn nicht mehr zu Hause haben. Deswegen. Und die Mutter wollte ihn, aber es war ihr Sohn. Und was sagst du dann? Es gibt so viele Möglichkeiten, was man dann machen könnte. Und dann hat der Herr mir ein Wort der Erkenntnis gegeben. Ich hätte auch sagen können, ich bete oder irgendwie. Und ich habe gesagt, du bist die Mutter. und du nimmst jetzt Autorität und du sagst jetzt im Namen Jesu, das Kind wird sich so verhalten, wie es das unter der Woche in dem Heim, wo es aufgewachsen ist, gelernt hat. Und im Namen Jesu, keiner Waffe, die gegen das Kind bereitet ist, soll es gelingen. Und im Namen Jesu, ich breche jetzt jede Ablehnung über dem Kind. Und das hat sie, und ich habe das nicht mal mit ihr zusammen, ich habe einfach gesagt, das betest du. Immer wenn du daran denkst, unter der Woche. Und dann holst du ihn am Wochenende nach Hause. Am Montag hat sie mich angerufen und hat gesagt, wir hatten noch nie so ein gutes Wochenende. Sogar mein Mann hat gemerkt, dass was anders war. Mein Sohn war friedlich und es gab keine Zwischenfälle. Er hat sich gut integriert in der Familie und wir hatten wirklich eine gute Zeit. Und sogar mein Mann hat zugestimmt, dass er öfter wieder nach Hause kommen kann. Du hättest 100.000 Sachen machen können. Aber Kraft hat nur die Offenbarung von Gott. Vorhin habe ich gesagt, es ist kein Wort der Erkenntnis, Jesus hat dich lieb. Jesus hat jeden Menschen lieb. Und trotzdem, in einem Moment kann das ein Wort der Erkenntnis sein. Wir hatten einen Hauskreis in Erfurt, ich war vielleicht 2 Jahre, glaube ich. Nicht ganz, 1,5 Jahre. Und es war mein letzter Hauskreis und am nächsten Tag bin ich auf eine Jüngerschaftsschule gegangen. Sprich, ich war für ein halbes Jahr weg. Und in dem Hauskreis war ein junger Mann das erste Mal da. Ja, das war so. Es gibt Leute, die kommen einfach und haben die Sympathie aller und es gibt Leute, die ecken überall an. Und er war so einer von der zweiten Gruppe. Und er ist reingekommen und hat mir zuerst erklärt, wie schlecht eingerichtet meine Wohnung ist. Und da war es dann bei mir eigentlich irgendwo schon vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann war der Hauskreis. Und dann kam, wir waren vielleicht so 10, 12 Leute, und dann kam der Lobpreis. Und dann sagt der Herr mir, sag, Jesus sagt dir, ich liebe dich. Und dann habe ich gedacht, ja, hallo, na das ist ja toll, also super, das wissen ja alle. Und wie blöd stehe ich denn da? Also das ist ja so wie, wenn man manchmal sagt, man Leuten auch, weißt du, Geistesgaben ist nicht, du musst es selber machen, dass du irgendwas, was sich gut anhört, jetzt einfach mal sagst oder so. Und dann wird immer als Beispiel genommen, also du musst nicht sagen, Jesus hat dich lieb. Das wissen die meisten Leute. Und all das hatte ich so im Hinterkopf. Und das Seminar über die Geistesgaben, das habe ich ja auch, da wusste ich das noch und so. Und das muss übernatürlich sein. Und dann hat es mir der Herr nochmal gesagt. Da habe ich gedacht, gut Herr, auf deine Verantwortung, ich blamiere mich gerne. Übrigens, du musst bereit sein, dich zu blamieren. Also sage ich, jemand ist hier, dem der Herr sagt, ich liebe dich. Der Hauskreis war zu Ende. Am nächsten Morgen habe ich meine Sachen genommen, bin auf die Jüngerschaftsschule gegangen. Halbes Jahr später komme ich wieder und es ist eine Taufe. Und dieser junge Mann wird eben auch unter anderem getauft und steht da an dem Beckenrand von dem Schwimmbecken und gibt sein Zeugnis. Und ich war immer noch nicht besonders warm mit ihm geworden. Ich hatte ihn ja nur das eine Mal erlebt, hatte ihn ja nicht dann weiter. Ich hatte schon gehört, ach übrigens, weißt du, der hat sich bekehrt und so. Das fand ich auch irgendwie super. Und dann sagt er, also ich war da im Hauskreis und dann hat Katharina gesagt, dass Jesus mich lieb hat. Und das hat mich so getroffen in meinem Herzen. Das hat mich die ganze Woche nicht losgelassen. Und dann bin ich zum Andreas, das war der Hauskreisleiter, und habe ihn gefragt, ob ich mich bekehren kann. Das ist Wort der Erkenntnis. Und ich stand da und habe irgendwie gedacht, ja, also man sollte manchmal nicht so viel an Gott zweifeln. Noch einen letzten Bereich, der auch wichtig ist, neben dem, du kannst übrigens Wort der Erkenntnis auch dafür anwenden, wenn du irgendwas verloren hast. Du kannst den Herrn fragen, Herr, du weißt alles. Es ist immer die Frage, wie du zu Gott kommst. Ich glaube, zu 90% ist nicht, was du bittest, sondern wie du kommst. Und wenn du demütig kommst, wenn du Gott als Gott anerkennst, er wird alles für dich tun. Ich sehe das, wenn meine Kinder zu mir kommen, es ist nicht die Frage, ob ich ihnen was gebe oder nicht, oder ob ich das will oder nicht, es ist die Frage, wie sie kommen und wie sie fragen. Und wenn sie ganz lieb fragen, Gott ist genauso, er hat genau solche Gefühle uns gegenüber. Wenn sie dann ganz charmant fragen, Mami, darf ich noch was Süßes? Oder der Jeremy sagt dann, Mami, dürfen wir ein DVD? Ich habe die Ufski schon gemacht und Klavier geübt. Und so ganz, soll ich noch irgendwas machen vorher? So, da kann man schier nicht mehr widerstehen. Ja, und wenn du dem Herrn entgegenkommst und sagst, Herr, ich bin bereit, wirklich mein Leben zu verändern und alles, nicht nur sagen, dann natürlich auch tun. Es muss natürlich schon stimmen. Dann gib Gott dir auch alles. Und dann kannst du ihn auch fragen, oh Herr, bitte hilf mir, wo habe ich den Schlüssel hingeschmissen? Und auf einmal siehst du ihn, obwohl er schon die ganze Zeit da war und du hast ihn nicht gesehen. Aber wichtig ist Wort der Erkenntnis auch, wenn du einen Befreiungsdienst machst. Stefan hat es ja vorhin auch angedeutet. Es gibt 100.000 verschiedene Geister, du könntest alles binden oder nichts. Aber woher weißt du, was ist das? Ich habe mal für eine Frau gebetet und Wir haben wirklich gesehen, sie hatte wirklich Bestreben, Gott zu empfangen. Sie hatte wirklich, und es war wie wenn nichts reingeht. Und sie hat da auch, es kam dann so Manifestationen und wir wussten auch nicht, was jetzt machen. Und das ist manchmal sehr unangenehm, wenn sich Sachen manifestieren, du weißt nicht. Und dann haben wir auch den Herrn gefragt, Herr, was sollen wir jetzt machen? Und dann hat der Herr mir gesagt, gebiete einfach dem Geist der sexuellen Unreinheit. Und dann habe ich gedacht, wenn du jemand das allererste Mal siehst und die war das erste Mal bei uns im Gottesdienst und die Person hat so viel Vertrauen, dass sie nach vorne kommt, dann ist es vielleicht nicht so einfach gerade zu sagen, du sexuell unreiner Geist, du gehst raus im Namen Jesu. Also ich bin da nicht so der Typ, ich bete lieber die Sachen, oh, der Herr liebt dich, liebe Gottes, komm. So, das ist mehr mein Gebet. Also ich mache mich nicht so gerne unbeliebt. Also habe ich gedacht, ich frage sie mal, dann sage ich, du sag mal, könnte das sein? Ich weiß nicht, wie lange du schon gläubig bist. Wir hatten sie schon gefragt, also bekehrt war sie schon. Könnte das sein, dass es vielleicht im sexuellen Gebiet irgendwelche Unreinheiten gibt, die du noch in Ordnung bringen müsstest mit dem Herrn? Und sie guckt mich an und sofort erzählt sie mir da alles. Dann habe ich gesagt, gut, dann beten wir jetzt. Einmal haben wir geboten und sofort war Frieden und sofort konnte sie empfangen und es war wunderbar. Du brauchst es, wenn du Leute freisetzen willst. Und manchmal manifestieren Leute wie wild und es ist nur seelisch. Es ist nicht dämonisch, es ist nur seelisch oder weil sie vielleicht Aufmerksamkeit wollen. Und dann musst du nicht für sie beten, was weiß ich, hoch und raus oder was man betet für. Mal früher haben wir gebetet, hoch und raus. So, jetzt bist du frei. Nein, es waren die Anfänge vom Befreiungsdienst. Aber dann musst du vielleicht für die Person beten, dass sie mit der Liebe Gottes gefüllt wird. Dass sie weiß, Gott ist aufmerksam und gibt dir Aufmerksamkeit jederzeit. Halleluja. Ich könnte euch noch so viele Beispiele erzählen. Ich liebe das Wort der Erkenntnis. Das Wort der Erkenntnis ist auch eine starke Waffe, nicht im Kampf gegen, sondern im Kampf um die Errettung von Menschen. Es ist eine starke Waffe. Du kannst wirklich zusammen mit dem Herrn manchmal Leute ganz einfach von der Anwesenheit Gottes überzeugen, indem Gott dir ein Stück Offenbarung gibt und du teilst es mit. Und manchmal wissen die Leute, das kann nur Gott gewesen sein. Amen.